Musik gibt's auch noch. Wir werden auch noch miteinander singen. Heute ein bisschen mehr nach der Predigt als vor der Predigt, als sonst vielleicht. Habt ihr schon mal die Taufe von einem Haus mitgefeiert? Vielleicht wart ihr im Urlaub schon mal bei einer Schiffstaufe. Das ist so, wo die dann so die Sektflaschen vorne knallen lassen und so weiter. Aber ein Haus? Letzte Woche habe ich in der Moderation des Gottesdienstes über die Aussage gesprochen, dass wir Gottes Hausgenossen sind. Und das war aus diesem Bibelvers, den Maria jetzt vorhin auch noch mal vorgelesen hat. Und mich hat es sehr beschäftigt und deswegen hat es mich inspiriert, darüber heute zu predigen. Gottes Hausgenossen zu sein, das ist natürlich im übertragenen Sinn gemeint. Dahinter steckt aber im wörtlichen Sinn ein Bild vom Haus, das ich heute näher ausführen will. Und diese Geschichte, die ich gleich auch noch lesen werde, die macht uns Aspekte zu unserem Taufverständnis deutlich und schließt damit in gewisser Weise an die Predigt vom letzten Sonntag, wo es ja um Taufe ging, an. Ich habe aber auch noch Bezüge zum Thema Gemeinde und das war vor 2 Wochen Thema der Predigt von Markus Greiner. Also insofern stellt sich der heutige Sonntag in so eine Reihe. Heute lautet mein Thema: mit seinem ganzen Haus, der Oikos im Neuen Testament und die Gemeinde heute. Beginnen wir damals in der biblischen Zeit, in der Vergangenheit. Das Haus im Neuen Testament. Ich lese uns dazu aus Apostelgeschichte 16 2 verschiedene Abschnitte. In Vers 14 und 15 heißt es, und es geht um die Missionsreisen des Apostel Paulus und wie er nach Europa kommt. Und dann seine erste Station in Europa ist Philippi. Und da heißt es dann Vers 14 und 15, eine dieser Frauen, die Paulus und seine Begleiter angetroffen haben, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, so dass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Und dann geht die Geschichte weiter und sie erleben noch einiges in Philippi und unter anderem werden sie dann ins Gefängnis geworfen, die Missionare, und misshandelt und sitzen dann im Block. Und einige kennen die Geschichte, dass sie dann trotz Gefängnishaft singen und beten und dass um Mitternacht sich ihre Fesseln lösen und das Gefängnis sich öffnet. Und wer darüber sehr entsetzt ist, ist ein Gefängniswärter, der verantwortlich dafür ist, dass sie dort sitzen bleiben. Und genau, und sie kommen mit ihm ins Gespräch und so weiter und er ist völlig überrascht. Ja, und führt sie nach draußen und stellt dann die Frage in Vers 30. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und sie antworteten: Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. In diesen beiden kurzen Berichten wird deutlich, was passierte, als das Evangelium von Jesus in Europa verkündigt wird. Menschen erleben eine Bekehrung, eine Hinwendung zum lebendigen Gott. Und sie sind bereit, ihr Herz und ihr Haus zu öffnen. Der Begriff, der hier für Haus steht, lautet im Griechischen Oikos. Und Oikos meint mehr als nur ein Gebäude. Ich weiß nicht, wie ihr früher als Kinder Häuser gemalt habt. Also ich habe so Haus mit Fensterchen und so einem Giebeldach natürlich und irgendwie Blümchen im Garten, wie man sich halt als Kind irgendwie ein klassisches Haus vorstellt. Aber Oikos meint mehr als so ein Gebäude. Vor allen Dingen meint es mehr als ein deutsches Einfamilien- oder Reihenhaus. Ein Oikos war, und ich zitiere, die Gesamtheit aller Personen und Dinge, die zu einem Haushalt gehören, also alle Menschen und Besitztümer, die rechtlich einander zugeordnet sind. In neutestamentlicher Zeit ist ein Haushalt meist auf einen Hausherrn hin organisiert gedacht. Aber auch Frauen fungieren als Hausherrinnen. Zwei Beispiele habe ich vorgelesen. Lydia war so eine Hausherrin. Und der Gefängniswärter war ein Hausherr, der einem Oikos vorstand. Und zu ihrem Haus, ihrem Oikos, gehörten Familienmitglieder, aber auch Sklaven, also im Sinne von Bediensteten, Menschen, die für diesen Hausherrn arbeiteten. Wenn es also heißt, dass die Apostel allen, die im Haus lebten, die Botschaft von Jesus verkündigten und dass dann alle in diesem Oikos getauft wurden, dann ist von einer ganzen Gruppe von Erwachsenen auszugehen. Möglicherweise war auch das ein oder andere Kind dabei, aber in erster Linie müssen wir an gläubig gewordene Erwachsene denken. Und so entstanden im Mittelmeerraum christliche Gemeinschaften in den Häusern. Diese Häuser sind größere Einheiten, vielleicht so wie in früheren Zeiten ein Bauernhof mit Wohnraum für mehrere Generationen oder eine Art Landgut. Das griechische Wort Oikos beschreibt also eine Struktur, die sowohl das Materielle, also die Gebäude, als auch das Soziale, die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft umfasst. Unser Fremdwort Ökonomie kommt daher, also stammt aus diesem Wort, gemeinsam wirtschaften. Im Lateinischen gab es dafür zwei Begriffe, familia für das Soziale, domus oder villa, je nachdem, ob es die Stadt, das Stadthaus oder das Landhaus war, für das Gebäude. Und auch daran sehen wir, familia klingt zwar wie Familie, meint aber keinesfalls unser gängiges Familienbild, Papa, Mama, zwei Kinder. Familia ist größer. Alle unverheirateten Geschwister, die Sklaven und Hausangestellten, also alle, die zu diesem griechisch gesprochen Oikos gehören. Der Tempel in Jerusalem als geistliches Zentrum oder als Treffpunkt für die ersten Christen war spätestens nach 70 nach Christus bei seiner Zerstörung vorbei, diente nicht mehr, konnte nicht mehr als Treffpunkt dienen. Ab da gab es nur noch die Variante. Sie trafen sich in den Häusern, also im Oikos. Da, wo jemand Platz hatte und wo eine Familie oder besser Hausgemeinschaft den Kern einer Gemeinde bildete. Wir finden Hinweise darauf an den Stellen im Neuen Testament, die wir gerne überlesen, nämlich die Grußlisten am Ende der Briefe. Zum Beispiel in Römer 16, Vers 5. Da steht, grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Wessen Haus? Gemeint ist das christliche Ehepaar Prisca und Aquila, mit denen Paulus eng zusammengearbeitet hatte, weil sie ihn auch für eine Zeit in ihrem Haus, in ihrem Oikos aufgenommen hatten. Oder in Vers 23, es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Gastgeber. Also da, wo er sich jetzt gerade aufhält, ist er bei Gaius in seinem Oikos. Oder in Kolosser 4, Vers 15 heißt es, grüßt die Brüder in Laodicea und die Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Also eine Hausherrin, bei der sich eine Gemeinde traf. Wir sehen also im Neuen Testament, wie mit dem Begriff Oikos ein Bild von Familie entsteht, das sich von der bürgerlichen Kleinfamilie der heutigen Zeit deutlich unterscheidet. Es war eine Hausgemeinschaft. Der Oikos bildete damals die Keimzelle der Gesellschaft. Da pulsierte das Leben, die Ökonomie. Es gab allerdings klare Hierarchien. Der Hausvater war in der Regel das Oberhaupt, dem die anderen Mitglieder unterstanden. Er trug aber auch die Hauptverantwortung für das Wohlergehen der anderen. Auch hierzu finden wir in den neutestamentlichen Briefen viele Anspielungen, zum Beispiel in den Haustafeln. Durch den Glauben an Jesus und die Taufe wurde der Oikos aber auch zum Ort der Gemeinde. Das war die Struktur, die der Geist Gottes benutzte, um geistliches Leben im gesamten Mittelmeerraum zu fördern. Gemeinschaften aus freien Menschen und aus Sklaven, Männer und Frauen, die gemeinsam Jesus nachfolgten und in ihrer Umgebung die gute Nachricht von Gottes Liebe in Wort und Tat weitergaben. Die kulturellen Gegebenheiten der damaligen Zeit konnten gut genutzt werden, um das, was mit Jesus neu geworden war, zu verdeutlichen. Galater 3, Vers 28. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Ich glaube, das musste sicherlich im Alltag immer wieder eingeübt und durchbuchstabiert werden. Was heißt das für unseren Umgang miteinander? Für Herren und Diener oder Sklaven, für Männer und Frauen. Schauen wir auf die Gegenwart, die Gemeinde heute. Wir sind, wie wir eingangs schon gehört haben, Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir gehören zu Gottes Oikos. Wie sieht heute unsere Gegenwart aus? Welche kulturellen Gegebenheiten haben sich entwickelt? Und was heißt das für das Leben im Alltag als Menschen, die an Jesus Christus glauben? Wenn wir heute von so einer Hausgemeinschaft hören, wie ist da unsere Reaktion? Klingt das erstrebenswert? Dahin müssten wir wieder kommen, gemeinsames Leben und Arbeiten, gemeinsam den Glauben leben und geistliche Gemeinschaft haben. Vor 2 Wochen haben wir hier den Text gehört in der Predigt aus Apostelgeschichte 2. Sie waren täglich einmütig beieinander und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und so weiter. So ideal blieb es nicht, das hat Markus Greiner in seiner Predigt dargelegt. Trotzdem gab es zu allen Zeiten und gibt es bis heute Menschen, die als geistliche Gemeinschaften auch im ganz praktischen Lebensvollzug ihren Alltag gestalten. Früher waren das Klostergemeinschaften und Orden. Heute sind es Kommunitäten und christliche Gemeinschaften. Gar nicht weit weg von hier ist zum Beispiel die Offensive junger Christen in Reichelsheim, die als Kommunität gemeinsam lebt. Also auch aus einem Haushalt finanziell irgendwie wirtschaftet und so weiter. Aber die meisten von uns leben doch eher individuell, höchstens mit einer Kleinfamilie in einer Lebensgemeinschaft. Darf ich fragen, wer unter uns heute Morgen mit mehr als 4 Personen in einem Haushalt lebt? Es gibt ein paar, genau, die mehr als 4 in ihrem Haus haben. Und gibt es welche, die mehr als 2 sind zu Hause? Auch noch ein paar, genau. In meiner Kindheit waren wir für einige Jahre 10 Personen. Großeltern, Eltern, 4 Kinder und die Schwester meines Vaters und ihre Tochter. Und sonntags kam dann die andere Schwester noch zum Mittagessen, dann waren wir 11. Das war so die Kernfamilie irgendwie. Allerdings war das auch ein Bauernhaus mit einem, also ein Bauernhof mit einem Wohnhaus, das in jeder Generation noch so ein paar Zimmer angebaut bekam. Klingt idyllisch, war aber teilweise sehr anstrengend. Die Zeiten haben sich geändert und wir sollten die Vergangenheit auch nicht idealisieren. Und manches wollen wir auf keinen Fall zurückhaben. In der Gegenwart leben wir im Zeitalter der Individualisierung. Wir vereinzeln immer mehr. Unsere leiblichen Familien leben auf große Distanzen. Nicht nur über Deutschland verteilt, sondern teilweise bis in andere Länder oder Kontinente, wie Maria vorhin berichtet hat. Ihre Nichte hat in Amerika geheiratet und lebt dort. Diese Veränderungen haben positive wie negative Seiten. Auf der einen Seite viel Freiraum für ein selbstbestimmtes Leben. In solchen Hierarchien wie in einem Oikos, wo der Hausvater über die anderen bestimmt, will heute kaum noch jemand bewusst leben. Wir wollen selbst entscheiden, was wir tun und wie wir unser Leben führen. Und wenn es uns reicht, wollen wir nach Hause gehen können und die Tür hinter uns zumachen, ohne dass uns jemand nervt. Auf der anderen Seite bringt die Individualisierung und ja, dieser Lebensstil auch Rückzug und Vereinsamung. Es hat eben alles seine zwei Seiten. Genauso gibt es Menschen, die sich wünschen, es gäbe wieder die starke Führerfigur, die den Weg vorgibt und das komplexe Leben dadurch scheinbar vereinfacht. Welche Bedeutung hat Gemeinde dann in der Gegenwart? Meine Überzeugung ist, dass Gemeinde die Form von Hausgemeinschaft ist, die uns helfen kann, gemeinschaftliches Leben einerseits und Freiraum für die individuelle Lebensführung zu gestalten. Also die Form von Hausgemeinschaft, die uns helfen kann, gemeinschaftliches Leben einerseits zu erleben und Freiraum für die individuelle Lebensführung zu gestalten. Aber es muss uns bewusst sein, dass wir nie alles gleichzeitig haben können. Gemeinschaft und unbegrenzte Freiheit. Gemeinschaft lebt von der Zeit und Energie, die wir hinein investieren. Und dabei will ich in zwei Aspekten denken. Gemeinde ereignet sich da, wo zwei oder drei sich treffen, um zum Beispiel gemeinsam zu beten oder Bibel zu lesen. Aber selbst diese kleinste Zelle erfordert die Bereitschaft, meine Zeit mit anderen zu teilen. Und noch deutlicher wird es im Hinblick auf die Form von Gemeinde, die sich an Aktivitäten in einem Gebäude festmacht. Gemeinschaft hat dann eine Chance, wenn sich die Aufgaben, die erledigt werden müssen, einigermaßen gleichmäßig verteilen. Da hört die unbegrenzte Freiheit dann auf. Es kann nicht jeder machen, was er will. Es ist ein wenig wie in einer WG, in einer Wohngemeinschaft. Du musst damit leben, dass andere ganz andere Prioritäten haben, dass Regeln des Zusammenlebens immer wieder ausgehandelt werden müssen, wenn sich jeder wohlfühlen soll. Bernd und ich haben zu Hause im letzten halben Jahr ein Live-Experiment gemacht. Ein junger Mann hat vorübergehend eins unserer leerstehenden Kinderzimmer bewohnt. Wir wollten ihm die Möglichkeit geben, kostengünstig in Oberramstadt unterzukommen, bis er seine eigene Wohnung beziehen konnte. Und in dieser Zeit haben wir die Herausforderungen eines WG-Lebens mal wieder selbst erlebt. Herausforderungen sind die Definition von Sauberkeit an neuralgischen Stellen wie ein Küchenherd, die Bedeutung von Sicherheit, zum Beispiel durch offenstehende Haustüren, die Aufgabenverteilung bei der Reinigung gemeinsam genutzter Flächen, die Definition von Mein und Dein bei Lebensmitteln im Kühlschrank, wenn nichts besprochen ist. Bei anderen WGs könnte Lärm, Musik oder Gäste noch ein Thema sein. Und irgendwie sind das doch ganz bekannte Themen, auch aus einem Gemeindealltag in einem Gemeindehaus, das von vielen verschiedenen Gruppen genutzt wird. Es bietet Platz für gemeinsames Leben auf Zeit, aber es erfordert auch den gemeinsamen Willen zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben. Wo dieses gemeinsame Bemühen in guter Weise gelebt wird, wo man offen miteinander spricht, mit dem Wunsch, die Sicht des anderen zu verstehen und wo ganz praktisch auch immer wieder die Basics eines Lebens in der Nachfolge Jesu geübt werden, kann es gelingen. Was sind die Basics? Wir sehen im Neuen Testament ganz lebenspraktische Hinweise, wie zum Beispiel Jakobus 1, Vers 19. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und natürlich die Bereitschaft zur Vergebung, wenn Dinge mal gründlich schiefgegangen sind. Keiner ist perfekt und wir sind noch nicht im Himmel. Aber wir können lernen und trainieren. Genauso wie wir in der Familie den Umgang miteinander üben und trainieren oder geistliches Leben im Alltag erleben. Auch wenn es mal besser und mal schlechter gelingt. Wir sind noch auf dem Weg und noch nicht am Ziel. Und das führt mich zu meinem dritten Punkt. Welches Haus, welcher Oikos in der Zukunft erwartet uns? Jesus wird in Johannes 14, Vers 2 zitiert mit: In meines Vaters Haus, also hört bei diesem Stichwort Haus immer das Wort Oikos, in meines Vaters Oikos sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, für euch die Städte zu bereiten. Das ist die Zukunft, die vor uns liegt. Jesus bereitet einen Platz in der Gegenwart Gottes vor. Dorthin sind alle eingeladen. Ein himmlisches Zuhause für die Ewigkeit, wo unsere Empfindlichkeiten und Streitereien vorbei sein werden. Wo niemand mehr weinen wird, weder vor Einsamkeit noch aus Wut, Ärger oder Verletzung. Und wo alle familiären Schwierigkeiten, die uns hier auf der Erde belasten, ein Ende haben. Die Einladung gilt allen, dort dabei zu sein. Auf dem Weg dahin wäre es mein Traum, wenn die sichtbare Gemeinde, am besten natürlich unsere Gemeinde hier, ein Trainingsort für die in der Gegenwart für christliches gemeinsames Leben wäre. Mit so viel Freiräumen, dass sich niemand eingezwängt und unter Druck fühlt. Aber mit so viel Bereitschaft, sich im Namen Jesu aufeinander einzulassen, dass eine Atmosphäre der Annahme entsteht, die von der Liebe Gottes geprägt ist. Wo alle willkommen sind. Wo man füreinander und miteinander betet, weil man dann die Sorgen, die jemand allein mit sich herumträgt, gemeinsam an den Ort bringt, wo sie hingehören. Zu Jesus selbst, der als Einziger alle Lasten tragen kann. Und dann wäre eine Gemeinde auch in der heutigen Zeit ein Ort, an dem, wie in einem neutestamentlichen Oikos, Menschen zum Glauben finden und im Glauben wachsen können, damit sie heil werden und das Heil Gottes in ihrer Umgebung weitertragen können. So wie Paulus an Timotheus schreibt: Lieber Timotheus, ich hoffe, dich bald besuchen zu können. Doch für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie sich diejenigen verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Welche Wahrheit? Vers 16. Und wie groß ist diese Wahrheit? Wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet? Er, der zu uns kam als Mensch von Fleisch und Blut, der als Sohn Gottes beglaubigt wurde durch Gottes Geist und der den Engeln erschien in seiner Macht. Er wurde verkündet unter den Völkern, im Glauben angenommen in aller Welt und im Himmel mit Herrlichkeit gekrönt. 1. Timotheus 3, Vers 15 und 16. Das ist die Wahrheit, die die Gemeinde verkündet. Jesus Christus ist die Mitte und das Haupt der Gemeinde in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich möchte uns zum Abschluss noch einige vertiefende Fragen mitgeben zum eigenen Weiterdenken. Und ich habe diese Fragen ausgedruckt und habe sie da hinten auf den Tisch, wo auch diese Bibel steht, hingelegt, wenn ihr sie mitnehmen wollt, um sie zu Hause noch ein bisschen zu bewegen. Aber wir haben jetzt auch, denke ich, noch ein paar Minuten, um darüber nachzudenken. Was ist für dich erstrebenswerter? Leben in persönlicher Freiheit oder Leben in einer Gemeinschaft, die auch Kompromisse erfordert? Und was ist da für dich eine Herausforderung und welche Herausforderung willst du in der nächsten Woche angehen? Mehr Zeit mit anderen verbringen oder mehr Zeit mit dir und Jesus allein zu gestalten? Und die dritte Frage: Erlebst du Gemeinde als Trainingsort für christliche Gemeinschaft mit Jesus Christus als Mittelpunkt? Und die vierte: Wenn du in einer Familie lebst, wie erlebst du geistliche Hausgemeinschaft in deiner Familie? Also die beiden Pole: persönliche Freiheit oder Leben in Gemeinschaft. Was ist deine Herausforderung? Und wie ist es in den beiden Lebensbereichen Gemeinde als Trainingsort und Familie als Trainingsort, wenn du in einer Familie lebst und dort geistliche Gemeinschaft hast? Lass uns einfach so mit diesen Fragen oder mit diesen Gedanken einige Minuten in die Stille gehen und dann werden wir eine Zeit haben, wo wir Gott im Lobpreis anbeten und auch miteinander beten wollen. Amen.